Nichtmuslime kennen vom Islam vor allem seine Aussagen über Andersgläubige. Das hängt historisch mit der Ausbreitung des Islam und den damit verbundenen Kriegen zusammen, die unter dem Vorwand des Dschihad durchgeführt worden sind. Das hat den Eindruck entstehen lassen, dass Muhammad und der Koran darauf aus waren, die anderen Menschen mit Gewalt zum Islam zu bekehren. Wenden wir uns dem Koran selbst zu. Wir befragen seine Position einmal hinsichtlich der Götzenanbeter, also der Mehrheit der arabischen Stämme, die vom Koran angesprochen wurden, und einmal hinsichtlich der Gottgläubigen, ganz besonders Juden und Christen. Bezüglich der Götzenanbeter, also der Polytheisten, ist die Einstellung des Korans eindeutig. Er lehnt den Polytheismus kategorisch ab. Im Gespräch mit ihnen, so stellt der Koran fest, gibt es keine Gemeinsamkeit. Sie werden die Religion Muhammads nicht annehmen und Muhammad wird deren Religion nicht annehmen. Ihr habt eure Religion und ich habe meine Religion, heißt das Resultat des Dialoges mit ihnen. Auf die Polytheisten gerichtet heißt es an einer anderen Stelle: Es gibt keinen Zwang im Glauben. Der richtige Weg ist nun klar geworden gegenüber dem Unrichtigen. Im Gegensatz zu dieser toleranten Haltung gegenüber den Polytheisten treffen wir sehr viele Koranverse, die auf kriegerische Auseinandersetzungen ausgerichtet sind. Ganz besonders Sure 2, Vers 191, wo es heißt: Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Koran sich auf zwei Ebenen bewegt. Einmal auf religiöser und dann auf historischer Ebene. Die tolerante Haltung verkündet die freie Entscheidung bezüglich der Bindung an diesen oder jenen Glauben. Weder der Koran noch Muhammad sind darauf angewiesen, hier Gewalt anzuwenden. Sie erkennen die Religion der Andersgläubigen zwar nicht an, als Menschen werden sie aber respektiert. Anders ist es, wenn der Koran von konkreten geschichtlichen Ereignissen berichtet. Es sind hauptsächlich die verwandten Stämme Muhammads, die Reichen, die Mächtigen und die politisch starken Kurayschiten gewesen, die in der Lehre Muhammads und in der zu einem festen Bündnis zusammengewachsenen islamischen Gemeinschaft eine existenzielle Gefahr erblickten. Sie haben nicht nur in Mekka bis Mitte 622 nach Christus die Muslime verfolgt, sie haben vielmehr versucht, in der medinensischen Zeit mit aller kriegerischen Gewalt die Muslime zu vernichten. Der Koran berichtet konkret von diesen Schlachten, wo auch immer sie stattfanden. Es handelt sich also um Aussagen über bestimmte Auseinandersetzungen, nicht um allgemeine Anweisungen, die darüber hinaus gelten dürfen. Anders steht es mit dem Verhältnis des Korans zu Juden und Christen. Von Anfang an hat Muhammad bei Juden und Christen samt ihrer Geschichte bis zu Abraham eine Gottgläubigkeit festgestellt, der er selbst folgte. Er hat also in Abraham einen mustergültigen Gottgläubigen gesehen. Dieser Glaube an einen einzigen Gott unter Ausschaltung aller anderen Götter war für Muhammad Islam und Abraham galt ihm als ein mustergültiger Muslim. Das Gleiche lassen Koran und Muhammad ebenso für Noah, Jakob, Moses, Jesus und ihre Anhänger gelten. Unmissverständlich wird diese Haltung in der fünften Sure verkündet. Diejenigen, die glauben, und diejenigen, die Juden sind, und die Sabier und die Christen, all die, die an Gott und an den jüngsten Tag glauben und Gutes tun, haben nichts zu befürchten, und sie werden nicht traurig sein. Auf der anderen Seite liest man in der gleichen Sure zum Beispiel Verse wie folgt: O ihr, die ihr glaubt, nehmt euch nicht die Juden und die Christen zu Freunden. Sie sind untereinander Freunde. Wer von euch sie zu Freunden nimmt, gehört zu ihnen. Gott leitet ungerechte Leute gewiss nicht recht. Oder? Du wirst sicher finden, dass unter den Menschen diejenigen, die den Gläubigen am stärksten Feindschaft zeigen, die Juden und die Polytheisten sind. Und du wirst sicher finden, dass unter ihnen diejenigen, die den Gläubigen in Liebe am nächsten stehen, die sind, welche sagen, wir sind Christen. Dies deshalb, weil es unter ihnen Priester und Mönche gibt und weil sie nicht hochmütig sind. Auch hier haben wir es mit zwei Ebenen zu tun. Auf der Glaubensebene hat der Koran keine Bedenken, Juden, Christen, Zoroastrier und alle Gottgläubigen anzuerkennen. Auf der historischen Ebene berichtet der Koran von konkreten Vorkommnissen, zum Beispiel dem Verrat der muslimischen Gemeinschaft durch Andersgläubige. In diesen Fällen rät der Koran, sich den Angreifern zu stellen und sich zu verteidigen. Die Situation in Mekka und Medina, in ganz Arabien wie auch außerhalb, zwangen Muhammad und die Muslime zur Selbstverteidigung. Der Koran rät aber kategorisch davon ab, Kriege zu beginnen. Nur die Selbstverteidigung war erlaubt. Und dabei dann Leben und Vermögen zu riskieren, bedeutet Dschihad. Einsatz mit allen Mitteln. Im ganzen Koran werden für Kriege und Schlachten andere Begriffe wie Qital und Harb benutzt, nicht aber Dschihad. Dschihad bedeutet weder Krieg, noch ist er ein Mittel zur Ausbreitung des Islam, noch zur Bekehrung der Nichtmuslime. Von einer Zwangsbekehrung stehen Koran und Muhammad weit entfernt.